ARD.
Der FC Bayern ist Herbstmeister. Herzlichen Glückwunsch von uns. Manuel Neuer sortiert die Machtverhältnisse für uns nochmal im Detail.
Laut Tabelle ist Leverkusen der Verfolger, aber wir wollen natürlich den amtierenden Meister die Schale wegnehmen.
Leipzig ist auch mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet, unter den Augen vom neuen Head of Global Soccer bei Red Bull. Jürgen Klopp war im Stadion und RB-Trainer Marco Rose hat sich darüber gefreut.
Es ist schön, Kloppo hier zu haben und nochmal, ich kenne jetzt schon ein bisschen länger, weiß, wie er auch als Typ und Mensch tickt und wir werden uns sicher morgen dann auch sehen.
Außerdem verlor am Wochenende Union Berlin in Heidenheim. Das heißt, das war ein Fehlstart für den neuen Union-Trainer Steffen Baumgart.
Lassen und dass nicht alles gelungen ist, das ist uns auch aufgefallen, gehört aber im Fußball dazu.
Ja, das alles und noch mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Die Bundesliga ist zurück aus der Winterpause und wir sind es dann jetzt auch mit der kompletten Mannschaft. Herzlich willkommen zur frischen Folge. Und an meiner Seite heute ist Anne Hild.
Hallo.
Hi, Anne.
Tobi.
Wie schön, dass wir hier sitzen und über den 16. Spieltag der Bundesliga reden können. Klingt irgendwie noch total wenig, aber wir nähern uns dem Ende der Hinrunde. Bald ist es ja soweit.
Ja, ich finde das aber auch immer noch komisch, dass die Hinrunde nicht im alten Jahr abgeschlossen wird.
Der FC Bayern ist auf jeden Fall mit der Hinrunde schon durch, sind ja. Herbstmeister, können den Titel nicht mehr verlieren durch das 1:0 in Gladbach. Leverkusen bleibt aber auf 4 Punkte dran durch das 3:2 in Dortmund. Bevor wir darüber reden, hören wir erstmal unseren Kollegen Holger Dahl, der schätzt den Start ins neue Jahr der beiden Titelaspiranten Bayern und Leverkusen für uns mal ein.
Naja, ich hatte ja das große Glück, am Freitag diese super spektakuläre erste Halbzeit, die zweite natürlich auch, zu übertragen, aber die erste war ja der Wahnsinn. Und da habe ich gemeinsam mit Jens Weilbrot gedacht, Mensch, guck mal, also Leverkusen super effizient, voll drin im Jahr. In der zweiten Halbzeit, finde ich, haben sie so ein bisschen nachgelassen. Hätte vielleicht sogar noch nach hinten losgehen können. Ich gebe mal so eine 2-3+ zum Jahresbeginn. Und bei den Bayern bin ich da in einem ähnlichen Bereich. Die waren zwar gegen Mönchengladbach am Samstagabend gerade in der ersten Halbzeit super dominant, müssen vielleicht auch irgendwie das Tor schießen. Nikolas im Tor von Gladbach wirklich sensationell gut. Und in der zweiten Halbzeit, hey, also wenn dieser Kleindienstkopfball reingeht, wer weiß, wie die Partie dann weiterläuft. Also beide mit einem Sieg ins Jahr, Bayern hält den Abstand. Aber, liebe Anne, ich habe mir den Termin jetzt tatsächlich auch mal eingeprägt. 22. Spieltag, 15. Februar, Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München. Ich bleib dabei. Der Moment, wo Leverkusen vorbeizieht.
Aber nicht der Moment, an dem Leverkusen Meister wird.
Er bleibt hartnäckig darüber. Ja, ja. Anne, gibt es irgendwas, was du 26 Mal in Folge richtig gemacht hast? Außer natürlich die Teilnahme an diesem Podcast.
Genau das hätte ich jetzt gesagt.
Ist eine Anspielung auf Harry Kane, der zum 26. Mal in Folge einen Elfmeter verwandelt hat. Das ist mittlerweile schon so selbstverständlich, aber ich finde das einfach krass, weil es ist ja nicht nur, dass er sie verwandelt, sondern auch, wie er sie verwandelt. Ja. Du hast auch nie den Gedanken, jetzt war es knapp, jetzt war der Torwart fast dran, sondern er verlädt ihn immer super oder er schießt ihn so, dass du ihn gar nicht halten kannst. Also das finde ich, kann man gar nicht oft genug loben.
Aber ich glaube, wenn du es halt 25 Mal schon gemacht hast und hintereinander immer getroffen hast, dann der 26. geht dann quasi wie von selbst rein.
Irgendwann kommt der Moment, da wird auch Harry Kane wieder einen Elfmeter verschießen.
Ansonsten, vermutlich mit der englischen Nationalmannschaft.
Ansonsten die Bayern, klar verdienter Sieg, aber war jetzt nichts, was andere einschüchtern sollte, oder?
Nee, also ich fand aber, also von Bayern und Leverkusen war das jetzt nicht so, dass ich denke, so spielt ein Meister. Da war dann halt auch viel Glück dabei. Ja, Bayern fand ich auch ein bisschen zu harmlos, ein bisschen zu schläfrig noch, vielleicht auch wegen der Winterpause. Andererseits, es hat halt auch Musiala gefehlt, ne? Und ich finde, der kann halt immer so ein Spiel nochmal antreiben.
Aber der Unterschied zu Mannschaften, die kein deutscher Meister werden, ist eben, dass sie solche Spiele aber gewinnen.
Ja, das ist es halt am Ende. Und dass sie halt nicht zulassen, dass Kleindienst noch trifft.
Und das gilt im Übrigen auch für Bayer Leverkusen. Das ging zwar furios los, nach 26 Sekunden schon das Tor von Nathan Teller mit dem ersten Tor des Jahres. Der Rekord liegt übrigens bei 9 Sekunden. Und da hast du dann schon gemerkt, und dann kommen wir auch kurz zum BVB, dass der BVB ja wirklich ohne komplette Stamminnenverteidigung gespielt hat. Da ist ja vor dem Spiel die Erkältungswelle rumgegangen und der Trainer Nuri Sahin, der hat auch gesagt, ja, das hat dann schon auch eine Rolle gespielt.
Ich suche niemals nach Ausreden. Wir haben verloren, das kann ich nicht mehr ändern. Aber wenn 8 Spieler krank sind und die ganze Kette noch nie so zusammen trainiert hat, wir haben heute zum ersten Mal 15, 20 Minuten in dieser Konstellation trainiert, dann glaube ich schon, dass ich meine, wenn wir in der normalen Konstellation gespielt hätten, glaube ich nicht, dass wir die Gegentore so bekommen, wie wir die bekommen haben.
Ja, bin ich bei ihm. Und es war ja dann auch wirklich knapp noch am Ende, ne? Mit ein bisschen Glück holen sie dann doch noch einen Punkt.
Ja, ich denke, Leverkusen hätte eigentlich das 3:0 direkt nachlegen müssen, weil Dortmund ja total verunsichert war nach diesen frühen Gegentreffern, als es dann so früh 2:0 stand. Hat Leverkusen aber nicht gemacht und deswegen stand das eigentlich die ganze Zeit, finde ich, so ein bisschen auf der Kippe. Und ja, also war sehr knapp, wenn das Spiel noch ein bisschen länger gegangen wäre. Vielleicht wäre noch was drin gewesen. Ich finde es halt auch faszinierend. Dortmund hatte eine Passquote von 90%. Und wenn du dann überlegst, diese 10% waren halt genau die Fehlpässe, die zu den Gegentoren geführt haben.
Das macht dann Leverkusen wieder zu dem Spitzenteam, das dann so ein Spiel eben gewinnt. Für den BVB ist natürlich jetzt blöder Fehlstart. Du kannst zu Hause gegen Leverkusen verlieren. Auch an einem Freitagabend. Auch
offensichtlich, ja.
Auch im ersten Spiel des Jahres. Es sollte jetzt kein Gradmesser sein für den BVB, weil wirklich dieses Verletzungspech fand ich wirklich krass.
Aber da musst du dich auch fragen, ob du beim Kader vielleicht irgendwas falsch gemacht hast.
Ja, das fragen sie sich ja, glaube ich, schon länger. Deswegen passiert jetzt auch was. Sie sind an dem Portugiesen dran. An Renato Veiga vom FC Chelsea. Ist, glaube ich, ein Portugiese, oder? Mhm. Ja. Also in der Innenverteidigung wollen sie was machen und da wird auch was passieren. Aber jetzt nach Kiel und dann nach Frankfurt nochmal zwei Auswärtsspiele. Jetzt müssen natürlich die Punkte her.
Ja, und man weiß ja, dass es auswärts beim BVB schlechter läuft als zu Hause normalerweise. Sie haben ja jetzt vor der Winterpause das erste Auswärtsspiel gewonnen. Aber Kiel ist dann halt auch so ein Team, da ist die Stolpergefahr sehr hoch.
Mhm. Gucken wir mal auf den Sonntag an diesem Wochenende. Der stand so ein bisschen im Zeichen der Rückkehrer in der Fußball-Bundesliga. Beim Spiel Augsburg gegen Stuttgart macht Dennis Undav bei seiner Rückkehr, er hat seit Anfang November nicht gespielt, das Tor des Tages. Super wichtig für den VfB.
Voll. Und dann denkst du dir, wie schön, dass du so jemanden von der Bank bringen kannst und vorher auch schon eine ordentliche Offensive da stehen hattest.
Und super vorbereitet natürlich auch von Angelo Stiller. Vier Punkte sind sie hinter den Champions-League-Plätzen. Das heißt, für den VfB erstmal durchatmen.
Ja, an Dortmund vorbeigezogen. Da ist die Laune, glaube ich, deutlich besser jetzt.
Und das andere Comeback-Spiel war dann in Leipzig beim 4:2 von RB gegen Werder Bremen. Das war das Comeback von Xavi Simmons, der zuletzt vor 3 Monaten gespielt hat. Er hat 2 Tore gemacht. Bei der Anwesenheit übrigens von Jürgen Klopp, der neue Head of Global Soccer bei Red Bull. Und deswegen haben wir mal unseren Kollegen Thomas Kunze gefragt. Der war beim Spiel im Stadion. Thomas, wer hat denn RB mehr wiederbelebt? Xavi oder war es doch Jürgen Klopp?
Hey, liebe Grüße aus Leipzig. Ich kenne Jürgen Klopps Musikgeschmack nicht, aber die Beastie Boys laufen. Und immer wenn die Beastie Boys laufen, heißt das, Leipzig hat gewonnen, 4:2. Jürgen Klopp hat sich angeschaut, hat mit allen gefroren bei -2 Grad. Aber das, was er gesehen hat, das wird ihm gut gefallen haben. Vor allen Dingen das, was Superstar Xavi bei seiner Rückkehr gezeigt hat. 82 Tage nach seiner Verletzung gegen Liverpool macht er hier die ersten beiden Leipziger Tore. Das zweite eine super Einzelleistung, also er hat ihnen gefehlt. Jetzt ist er wieder da. Andere sind auch wieder da. Traumtor von Benjamin Šeško beispielsweise. Jürgen Klopp startet morgen in die Gespräche mit Marco Rose, dem Trainer, mit Marcel Schäfer, dem Sportgeschäftsführer hier in Leipzig. Da wird es nicht viel zu meckern geben am heutigen Spiel. 4:2. Leipzig ist erstmal zurück auf Kurs. Es kommen auch wichtige Spieler wieder. Riedle Barco hatte seine ersten Minuten heute. Leipzig scheint sich erstmal stabilisiert zu haben. Und das ist auch besser so. Denn dann zeigt Jürgen Klopp sein freundliches, friedliches Gesicht, so wie heute hier auf der Tribüne. Aber verantwortlich für den Sieg sind natürlich Trainer und Mannschaft, ist doch klar. Macht's gut, ciao, ciao.
Ja, und eben Xavi Simmons. Und es zeigt wieder mal, es gibt eben Spieler oder Vereine mit Spielern, wenn die verletzt sind, dann kannst du es nicht auffangen. Da ist die Abhängigkeit einfach zu groß. Wir haben es oft bei Marmoush gehabt, zu dem kommen wir gleich auch noch. Ja, kannst du dann einfach manchmal nicht auffangen. Ich glaube, der einzige Verein, der das kann, ist dann der FC Bayern, wenn dann mal ein Harry Kane ausfällt. Ja. Auch da wird es schwer.
Aber ich finde, also wahrscheinlich ist auch viel so Mentalität da mit dabei und du denkst dir halt, boah, das wird super schwierig, das irgendwie aufzufangen und dann passiert es auch genauso. Man hat ja jetzt auch gestern gesehen, dass der noch nicht bei 100% ist. Der hat ja nach seinem 2:0 erstmal auf dem Platz gelegen, weil er vorher quer durch die Bremer Hälfte gelaufen ist. Also das ist noch nicht der Xavi Simmons von vor der Verletzung, aber klar, er ist super wichtig für das Leipziger Spiel.
Und trotzdem reden alle über Jürgen Klopp, der auf der Tribüne saß. Ne? Auch ein bisschen fies, aber ich meine, das wissen sie natürlich auch. Und auch deswegen haben sie ihn natürlich geholt, weil er ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und weil es ja irgendwie, es will ja auch jeder wissen, was macht denn Jürgen Klopp, wie sieht er aus, wie verhält er sich? Er hat auch, glaube ich, gejubelt sogar bei den Toren.
Das weiß ich nicht.
Und er war schon am Freitag, war auch schon beim Eishockey in München mit einer Red Bull-Kappe auch. Also er ist voll im Kosmos angekommen.
Und das sieht halt echt seltsam aus, ne? Jürgen Klopp mit Red Bull-Kappe. Also für Fußballromantiker ist das nichts.
Ja, mit Pöhler wäre jetzt schwierig.
Ja.
aber glaubst du, das hat irgendwie einen Impact? Also er hat ja eigentlich erstmal mit der Mannschaft in Leipzig nichts zu tun, aber die pure Anwesenheit scheint da irgendwie so einen neuen Vibe zu erzeugen.
Ja, das ist ja dann halt wirklich die Frage, lag es an Jürgen Klopp oder wäre das Spiel genauso gelaufen, wenn er jetzt nicht im Stadion gewesen wäre? So waren natürlich viele Kameras auf ihn gerichtet in der Pause und man hat gesehen, wie viele Fans auch Selfies mit ihm gemacht haben. So jemanden willst du natürlich in deinem Team quasi haben. die Frage ist halt, wie viel Impact hat er wirklich auf die sportliche Arbeit dann? Aber ist, glaube ich, auch ganz schön, wenn es nicht so gut läuft und du kannst den Jürgen Klopp anrufen und nach Tipps fragen.
Dienstag wird er offiziell vorgestellt, dann ist er also wirklich offiziell dann bei Red Bull tätig. Wir kommen zur Enttäuschung des Spieltags. Mhm. Die ist für mich, also ich bin jetzt persönlich nicht enttäuscht, aber ich glaube, dass ganz viele bei Union Berlin enttäuscht sind, dass sie in Heidenheim mit 0-2 verloren haben beim Debüt von Steffen Baumgart. Klar, sie waren mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl, dann ist es auch schwer, das hat Baumgart auch gesagt. Aber ich habe das am Donnerstag schon vorher gesagt, es braucht, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit, bis das funktioniert.
Ich meine, sie lagen ja auch schon 0-1 hinten, klar, es war nur 0-1, aber sie haben auch in Unterzahl in der zweiten Hälfte noch mal ein bisschen was draufgelegt, aber ich glaube auch, dass man sich mehr Feuer erwartet hat, wenn Steffen Baumgart da an der Seitenlinie steht.
Sie brauchen halt Spieler, die Tore schießen können. Es gibt nur zwei Teams, die weniger Tore schießen als Union. Siehst du da jemanden?
Wenn sie noch holen könnten.
Der wäre vielleicht aus dem aktuellen Kader irgendwie wachgeküsst wird
ja,
von Baumgart.
Ich habe vorher tatsächlich auch schon überlegt, ob Baumgart wirklich zu dem Kader von Union passt, weil das war ja auch so das Problem, warum man nicht zum HSV gepasst hat, ob der wirklich der richtige Mann dann dafür ist, weil Baumgart ist ja niemand, der sich an eine Mannschaft anpassen kann, sondern er möchte gerne, dass die Mannschaft an ihn angepasst wird.
Ja, was positiv stimmt, sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen als Heidenheim, also die Einstellung war durchaus da. Und bei den Heidenheimern traf ja direkt ein Neuer, Franz Kretzig, und sein Trainer Frank Schmidt, der mag ihn, das klang zumindest so.
Der Franz Kretzig ist ein ziemlich tiefenentspannter junger Mann, der einfach Bock hat zu kicken, ausgestattet ist mit sehr guten fußballischen Fähigkeiten.
Ja, und dann haben sie noch Bodo Cevcivace, der noch nicht getroffen hat. Also Heidenheim da wirklich mit einer guten Verstärkung.
Voll, also ich habe beim 1-0 eher gedacht, so hier der Neuzugang trifft, müsste eigentlich Cevcivace sein, aber der hat ja dann quasi das 2-0 eingeleitet.
Und es macht Heidenheim natürlich zum Gewinner des Wochenendes unten im Abstiegskampf. Der FCH ist auf dem Relegationsplatz aktuell und wieder dran an den Teams darüber, an St. Pauli und Hoffenheim. Und auf die Abstiegsplätze ist es ein 5-Punkte-Polster auf Kiel und Bochum.
Ja, und bei Bochum kommt es ja auch noch drauf an, ob die 2 Punkte aus dem DFB-Urteil behalten dürfen. Muss sagen, für mich waren die auch so die Enttäuschung des Spieltags, weil ich eigentlich gedacht habe, mit dem ersten Sieg der Saison vor der Winterpause, dann eben mit diesem Urteil, was dir in die Karten spielt, wenn es so bestehen bleibt, dann kommt da mehr, dann bist du wieder im Flow, dann hast du vielleicht auch wirklich nochmal die Hoffnung. Und dann in dem Spiel gegen Mainz, da hast du ja davon gar nichts gesehen. Also offensiv war das super wenig, was Bochum da auf den Platz gebracht hat.
Aber ich finde es nicht enttäuschend, in Mainz zu verlieren, bei der Form von Mainz.
Nee, aber ich finde es enttäuschend, wenn du so verlierst. Also wenn da halt wirklich sehr, sehr wenig Gegenwehr auf dem Platz ist.
Vielleicht legen sie den Fokus eher auf die Heimspiele. Da ist jetzt mit St. Pauli natürlich schon das erste direkte Abstiegsendspiel. Dann geht's nochmal zu Hause gegen Leipzig, also vielleicht ist das der Faktor. Und die Diskussion darüber, ob jetzt diese Entscheidung bestehen bleibt aus dem Unionsspiel, finde ich, führt mir aktuell viel zu weit weg von der eigentlichen Ursache, dass da jemand mit dem Feuerzeug geworfen hat. Das finde ich ehrlicherweise grotesk, dass jetzt auch andere Vereine sich übrigens über das Urteil beschweren, dass das Spiel für Bochum gewertet wird.
Aber dann müsstest du, finde ich, egal was fliegt, also guck mal, bei jeder zweiten Ecke gefühlt werden irgendwelche Bierbecher auf den Eckballschützen geworfen. Ja. Da müsstest du halt wirklich alles unterbinden und konsequent sagen, ein Spiel wird abgebrochen, sobald Gegenstände aufs Feld.
Einfach mal machen.
Fände ich okay.
Einfach mal immer abbrechen, wenn Fans was werfen. Mal gucken, wie viel Fußball wir dann noch sehen.
Ich glaube, das Problem bei diesem Urteil ist, dass das Spiel zu Ende gespielt wurde. Also, dass der Schiedsrichter auf dem Platz entschieden hat, wir können das zu Ende spielen. Und dass die Situation anders gewesen wäre, wenn Bochum noch einen Wechsel gehabt hätte, beziehungsweise wenn Patrick Drewes weitergespielt hätte, würde, glaube ich, niemand mehr darüber reden. Dann wäre es vielleicht ein Geisterspiel für Union geworden, aber halt nicht, dass das Spiel anders gewertet wird, als es nach Ablauf der Spielzeit dann gewertet wurde.
Aber es ist trotzdem, finde ich, ein schwaches Argument, jetzt zu sagen, das könnte den Abstiegskampf entscheiden. Wir haben noch nicht mal die Hinrunde gespielt. Ja, wenn sich da jemand benachteiligt fühlt, dann erstmal wirklich vor der eigenen Tür kehren und gucken, dass man selber die Punkte
holt. Das stimmt, das hat ja jeder selbst in der Hand, mehr oder weniger.
Wir gucken wieder auf was Positives. Du hast Bochum angesprochen, die eben in Mainz mit 0-2 verloren haben. Und da sind wir schon beim Spieler des Spieltages. Mhm. Der ist für mich Johnny Burkhardt, der eben beide Tore gemacht hat, beide Mainzer Tore beim Sieg gegen Bochum. Er hat jetzt 12 Saisontore, ist der beste deutsche Torschütze aktuell in der Bundesliga und neuer Mainzer Bundesliga-Rekordtorschütze. Und Johnny Burkhardt sagt selbst, das hat natürlich alles auch einen guten Grund.
Ich glaube, dass ich auch einfach sehr gute Assists bekomme. Bei dem 2-0 muss ich nicht mehr viel machen. Beim ersten Tor ist der Pass von TT überragend. Die Mannschaft macht es mir leicht und es macht extrem viel Spaß, vorne gefüttert zu werden.
Das zeigt aber, dass er auch von der Persönlichkeit her gut zu Mainz passt. Ne?
Na, 24 Jahre und lässt sich noch füttern. er wiederum füttert die Europapokalhoffnungen der Mainzer. 2 Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Wenn die nicht aufpassen, dann spielen die nächstes Jahr Champions League.
Ja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre für Mainz. Es ist halt auch die Frage, spielst du nächste Saison noch mit Johnny Burkhardt?
Das ist die große Frage. 25 Millionen Euro ist er jetzt wert. Es ist kein Geheimnis, dass Frankfurt stark interessiert ist. Aber wenn der weiter so eine Form hat, dann werden da sicherlich auch noch andere Vereine mit in den Poker einsteigen. Bin ich sehr gespannt.
Kann sich ja vielleicht in der Länderspielpause dann auch nochmal beim DFB zeigen. Also,
aber dass er in Mainz bleibt, das ist ehrlicherweise so gut wie ausgeschlossen.
Ich glaube, das ist auch unabhängig von der Platzierung am Ende.
Gab es noch andere Spieler des Spieltags?
Ja, für mich war es tatsächlich am anderen Ende des Spielfelds sozusagen Moritz Nikolas, der Torhüter von Gladbach. Ich fand das so stark, wie der gegen Bayern gehalten hat. Also da war ja eine Parade gegen Müller drin, gegen Goretzka, gegen Davis, gegen Coman. Also der hat halt auch mit dafür gesorgt, dass bis zum Schluss der Gladbacher Glaube noch da war, irgendwie noch auszugleichen.
Manuel Neuer hat es, glaube ich, auch gesagt. Mein Gegenüber hat irgendwie einen Sahnetag erwischt. Ja, aber für mich ist er deswegen nicht Spieler des Spieltages. Spieler des Spieltages wäre er gewesen, wenn er den Elfmeter von Kane auch noch gehalten hätte.
Ja, habe ich auch gedacht, weil ich vorher schon den auf dem Zettel hatte. Aber du musst auch gucken, die Bayern hatten Expected Goal-Werts von 3,7. Und es ist eben nur ein Tor reingegangen. Und unsere Reporterin Anne van Eickels, die hat dann auch nochmal gesagt, der ist ja vielleicht auch was für die Nationalmannschaft. Ja.
Wobei, wenn du einen Elfmeter von Kane hältst, dann bist du, glaube ich, direkt Hall of Fame.
Und das wäre ja dann auch gut für Länderspiele gegen England.
Wir gucken auf die nächste Rubrik, Tor des Spieltages. Mhm. Da gibt es natürlich jetzt einige Kandidaten. Man könnte zum Beispiel das Tor von Dennis Undaf nehmen, weil es einfach bei seinem Comeback direkt ein Tor ist. Mhm. Beziehungsweise hauptsächlich war die Vorbereitung halt einfach schön von Stiller, fand ich. Ja. Man könnte das Tor von Šeško nehmen, 126 km/h, das 3:1 gegen Bremen, unfassbar, zweithärtestes Tor der Saison. Aber mein Tor des Spieltages ist das von Omar Marmoush, das 1:0 von Frankfurt beim FC St. Pauli. Es war das 14. Saisontor von Marmoush.
Das ist aber nicht der Grund, ne?
Das war doch schon ein schönes Tor. Also es war schon Weltklasse gemacht. Er kriegt den Ball, verzögert nochmal und haut das Ding dann so stramm und satt und selbstbewusst auch ins Netz. Und es war möglicherweise ja sein letztes Tor für Eintracht Frankfurt. Ja. Ne? Wie gesagt, das fällt in einer Situation, wo er mit dem Kopf vielleicht ganz woanders ist, aber er kann dann immer noch das Spiel entscheiden.
Ja, und er ist ja, hat unser Reporter auch gesagt, immer die ganze Zeit mit einem Preisschild um den Hals quasi über den Platz gelaufen. Ja. Und Jens meinte ja auch, dass das vielleicht so ein Spieler ist, den das beeinträchtigen könnte, aber den Eindruck hattest du gar nicht.
Ja, wir haben danach mal seinen Trainer gefragt, Dino Topmöller, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Bleibt Omar Marmoush in Frankfurt oder wechselt er zu Manchester City?
Also es hieß ja schon, okay, fährt er überhaupt jetzt mit nach Hamburg? Er war jetzt heute da, er hat ein Tor geschossen und er ist immer noch unser Spieler und wir müssen einfach mal schauen. Ich verstehe Ihre Frage total, das macht auch Sinn, aber ich kann Ihnen halt auch hier an der Stelle jetzt nichts anderes sagen, dass er unser Spieler ist, dass wir froh sind, dass er da ist und dass er heute wieder einen entscheidenden Anteil dran hatte, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Schön fand ich auch, dass er nicht gejubelt hat nach dem Tor, obwohl er jetzt nur ein halbes Jahr auf St. Pauli gespielt hat, aber trotzdem dann irgendwie das Gefühl hatte, er muss sich jetzt nicht vor diese Fans stellen und jubeln.
Ehrenmann.
Ja.
Aber er wird weg sein, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er in der Rückrunde in Frankfurt spielt.
Nee.
Hast du noch ein schönes Tor?
Ja, den Freistoß von Christian Günther bei dem 3:2-Sieg von vom SC Freiburg gegen Kiel, was ja am Ende knapper war, als, glaube ich, alle erwartet haben.
Ja.
Aber schön direkt verwandelt. Es waren, glaube ich, knapp 30 Meter Torentfernung. Also der ist sehr sehenswert gewesen.
Ich glaube, jedes Tor von Christian Günther müsste man eigentlich zum Tor des Spieltages küren, weil der ist jetzt nicht bekannt für Tore schießen.
Nee.
Ist sein zweites Saisontor. Sein Rekord bisher sind 3. Also er ist auf Rekordkurs.
Ja.
Mal gucken, ob das noch klappt. Dann haben wir noch ein Spiel, das haben wir noch nicht erwähnt, das war der Sieg von Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim, 1:0 gewonnen und damit sind wir eigentlich schon durch für heute.
Ja.
Und gucken auf die nächste Woche, die eine englische Woche wird. Dienstag und Mittwoch direkt der nächste Spieltag, das Ende der Hinrunde dann mit ein paar interessanten Partien. Die Bayern spielen gegen Hoffenheim, Leverkusen gegen Mainz, Dortmund in Kiel. Und dann, das haben wir schon erwähnt, gibt es den Abstiegskracher Bochum gegen St. Pauli. Und hier noch der Hinweis für euch, die Zusammenfassung der Spiele Dienstag und Mittwoch, die gibt es dann in der Sportschau im ersten abends.
Ja. Und wir haben noch eine andere Sportart, über die wir reden wollten.
Ist das so?
Ja, über die Handball-WM.
Die
startet
auch
ja auch.
Ja.
Am Dienstag geht's los. Am Mittwoch spielt dann Deutschland im ersten Spiel gegen Polen. Und es gibt einen Podcast. Wir haben Podcast-Kollegen im Handballbereich. Stefanie Müller-Spirrer macht das. Die hat auch zwei Experten dabei, Dominik Klein und Johannes Bitter. Und die spricht mit denen dann über die deutschen Spiele, hat Interviewgäste und generell alles, was es zu Handball-WM zu wissen gibt, gibt es da im Podcast.
Handball auf die Eins.
Handball auf die Eins heißt er und wir verlinken den natürlich in den Shownotes.
Neben Fußball. Fußball bleibt natürlich auch auf der Eins. Also, englische Woche und Donnerstag dann das Bundesliga-Update wieder. Schöne Woche euch.
Bis dann.
Tschüss.